Unternehmer Jam Session.
Schore für die Ohren. Unternehmer Jam Session kommt mit großem Herz, Pauken und Trompeten, wortgewandt mit Hip-Hop-Referenzen, den besten Gästen und Themen, die bewegen. Unternehmer, Gründungsinteressierte, Franchise-Geber und Franchise-Nehmer sind sich einig und sagen, Hammer echt, Hammer der Hammer Bruder und auch jeder Banker stimmt zu, Unternehmer Jam Session, Prädikat Mama Sutra. Mein Name ist Thorsten und ich bin seit über 15 Jahren selbstständiger Finanzierungsberater und durfte seitdem mehrere hundert Menschen bei der Realisierung ihres Traumes der Selbstständigkeit begleiten. Ich freue mich so wahnsinnig, dass du dir Zeit nimmst, dir diesen Podcast anzuhören und bin mir sicher, dass du dir den einen oder anderen Impuls für deine angehende Selbstständigkeit oder dein Unternehmertum herausziehen kannst und wünsche dir jetzt viel Spaß mit der neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Ach nee, Moment noch. Props gehen noch raus an Sammy, die Beginner und Denne, die mit ihren Liedern Pate standen für die ersten Zeilen dieses Intros. Jetzt bin ich aber draußen wie eine neue Folge von Unternehmer Jam Session. Viel Spaß damit.
Ja, vielleicht so 40 Kisten mit Platten, 40, 50 Kisten. Dann nochmal Bücher und sonst habe ich nichts.
Ja. Also ich glaube, so viele Kisten würde ich nicht vollkriegen. Tatsächlich.
Aber hast du meinen Sound geguckt, ob der gut ist? Oder nimmst du schon auf?
Es läuft schon. Wir rocken das immer einfach durch. Und dann steigen wir einfach mitten ein. Weil ich habe meine größte Herausforderung beim Podcast, ich liebe das ja wirklich total, Podcasts aufnehmen. Aber den Einstieg finde ich immer total schwierig. Witzigerweise, wenn ich auf einer Bühne stehe, was jetzt nicht so regelmäßig vorkommt, aber da fällt es mir nicht so schwer. Da habe ich viel mehr Lampenfieber. Aber wenn ich... Und ich finde es total dankbar, wenn ich nicht der Erste bin auf einer Bühne jetzt, der spricht. Weil ich mach's ganz oft so, dass ich mich auf jemanden, also auf meinen Vorgänger oder Vorgängerin beziehe. Da irgendwas mit einem, irgendwie gibt mir das eine Sicherheit, wenn ich das einbinden kann, so mit in das Erste, was ich sagen kann.
Hat natürlich den Vorteil, dass es nicht so klingt, als würdest du jetzt irgendwie ein Programm abspulen, sondern es ist so fließend, harmonisch, leicht. Unaufgeregt wirkt.
Ja.
Und das ist ja das Spannendste, dass im Amerikanischen sagt man, the hardest thing is to make it look easy. Also, ja. Wenn du eine Rede hältst und du im Publikum sitzt und es sich so anfühlt, als hättest du das gerade einfach alles spontan dir überlegt und fließend rübergebracht, und dann bist du wieder gegangen. Also das ist so die große Kunst. Und ich habe vor ein paar Tagen war ich mit meiner Family in Frankfurt am Main im Zirkus. Seit vielen, vielen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, also ich, im Zirkus Roncalli. Ist ja so einer der berühmtesten Zirkusse, die es noch gibt in Deutschland. Und ich war so beeindruckt von den Artisten und den Artistinnen, ich habe das in meinem Newsletter geschrieben vor kurzem, dass die Künstler auf die Bühne gegangen sind oder in die Manege gegangen sind, ihre Show gemacht haben. Und das sind ja, also jeder und jede, die dort ihre Show oder seine Show macht, ist ja ein Meister seines Faches. Und niemand im Publikum könnte das auch nur ansatzweise, also nicht einer, könnte das auch nur ansatzweise machen, was die in der Manege gemacht haben, egal wen du nimmst. Und dann guckst du dir aber diese Menschen an, die das machen, und die kommen da in die Manege, lachen, sind gut drauf, machen überhaupt keine Fehler, aber es sieht so aus, als sei es das Leichteste auf der Welt. Und das ist die größte Kunst im Leben. Und deswegen ist natürlich das Ideal, wenn man so etwas nicht kopieren, aber wenn man dieses Gefühl transportieren will, auf die Bühne zu gehen und das, was dein Vorredner gesagt hat, nochmal aufzunehmen, so nach dem Motto, ich gehe mal kurz auf die Bühne, quatsch ein bisschen, wir plaudern einfach und dann gehe ich wieder runter.
Ja. Ja.
Und im Podcast kann es ja genauso sein. Also zum Beispiel, ich weiß ja, du bist ein Fan, genauso wie ich, von Rick Rubin. Und er hat ja auch einen Podcast. Und seine Podcasts beginnen einfach mitten im Gespräch. Also es gibt gar kein Intro. Also klar, es gibt so Musik und so Podcast-Intro. Aber dann beginnt der Podcast einfach irgendwo. manchmal sogar gar nicht bei der Frage, sondern das Intro ist eine Antwort und du musst dir überlegen, wie könnte die Frage gewesen sein, und dann geht das Gespräch weiter und das Gespräch hört auch einfach irgendwo auf. Ohne Ende, ohne Danke, einfach fertig.
Aber an sich ist das ja total geil, ne? Weil du als Zuhörer das Gefühl hast, du kommst einfach irgendwo vielleicht in so einen Raum rein, siehst die beiden, die quatschen, setzt dich einfach dazu und hörst zu.
Genau. Ich glaube, das ist auch das Konzept oder die Idee gewesen, der Zuschauer oder der Zuhörer, die Zuhörerin in dem Fall, ist wie so ein Gast für eine Stunde oder für anderthalb und dann wieder nicht.
Ja, es ist cool auf jeden Fall.
Ich frage mich ja bei solchen Sachen, wer von den Zuhörern macht sich diese Gedanken, die wir uns jetzt gerade machen, zum Beispiel über diesen Podcast? Also ob wie viele von den, ich sag jetzt mal 100.000 Hörern, lassen sich einfach nur berieseln und sind interessiert an dem Thema, und wie viele machen sich diese Gedanken, wie wir jetzt gerade, mit dem Intro, mit dem Outro, wie ist das gedacht gewesen? Gab es ein Konzept dahinter? Gibt es eine Botschaft hinter der Botschaft und so?
Ich würde sagen, also ich weiß ja nicht, ob das jetzt die richtige Antwort ist. Wahrscheinlich gibt es auch keine richtige Antwort, aber auf jeden Fall Menschen, die genauso nerdig sind wie wir. Kurze Unterbrechung, damit ihr natürlich auch in den Genuss eines Intros kommt, so wie ihr es gewohnt seid. My daughter found Nemo, I found a new Primo. Mit dieser Line von Carmen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unternehmer Jam Session. Und wir sind ja schon mittendrin im Talk mit Lars Ament. Für diejenigen, die ihn nicht erkannt haben sollten. Und damit wir so ein bisschen Rick Rubin Vibes rüberbringen, habe ich mich dazu entschieden, den Einstieg einfach so zu wählen, wie ihr ihn gerade gehört habt. Ich möchte jetzt auch gar nicht ein langes Intro quatschen. Ich freue mich einfach so, so wahnsinnig, dass es zustande gekommen ist, dass Lars Ament sich bereit erklärt hat, Teil von Unternehmer Jam Session zu werden. Ich hatte ihn das erste Mal im letzten Jahr Anfang September angeschrieben. Da habe ich es aber irgendwie vermasselt, über Instagram zu machen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, weil ich habe das, glaube ich, nicht gecheckt mit diesen Tastenumbrüchen und habe dann einfach nach Hallo irgendwie so abgeschickt und konnte dann keine weitere schreiben. Weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich ihm dann über Facebook geschrieben am 6.9. Ich habe extra nochmal nachgeschaut und habe bis heute keine Antwort bekommen auf meine Facebook-Anfrage. Und das Witzige ist, das konntet ihr nicht hören im Vorgespräch, als ich jetzt Lars getroffen habe, als ich ihm jetzt dieses Jahr nochmal geschrieben habe, um das erst zu Ende zu machen, hatte er dann sofort geantwortet, sofort zugesagt, dass er da Bock drauf hat, dass wir das im Rahmen der Erscheinung seines neuen Buches machen sollen. Habe ich mich riesig drüber gefreut. Habe mich jetzt erst wieder dran erinnert, komme jetzt zurück zu dieser Facebook-Geschichte. Als ich jetzt bei ihm war und wir standen so vor seinem Bücherregal, also er war da frisch oder ist frisch eingezogen in das Haus. Wir standen vor dem Bücherregal. Auf jeden Fall wollte er mir ein Buch schenken und wollte mich überraschen mit dem Buch von Cool Savage, was ich jedoch schon besitze. Und da hat er mir noch irgendwie, was anderes wollte er mir geben, was ich aber auch schon hatte. Und ich hatte aus Spaß gesagt, nicht nur aus Spaß, weil ich tatsächlich drüber nachgedacht habe, das Buch auch von ihm zu lesen, hatte ich zu ihm gesagt, hey, pass mal auf, ich wüsste noch ein Buch, was du mir schenken könntest. Wir sind dann aber nicht weiter drauf eingegangen und haben dann den Podcast aufgenommen, irgendwie in Vergessenheit geraten. Ist ja auch völlig egal. Ich habe dann beseelt nach diesem Gespräch mich in den Zug gesetzt und habe dann auf Spotify angefangen, von ihm zu hören als Hörbuch Where is the Love, weil ich das Buch von ihm tatsächlich noch nicht kenne. Und das war auch das Buch, was ich meinte, was er mir hätte schenken können, wenn er mir ein Buch schenken wollte, weil er hatte da irgendwie noch mehr rum. Ist auch egal. Auf jeden Fall, für all diejenigen, die es kennen, wissen, wo ich drauf hinaus möchte. In Where the Love geht's genau darum, dass ihm eine Frau über Facebook eine Nachricht schreibt, die er auch irgendwie dann lange Zeit nicht gesehen hat, weil er da irgendwie nicht so regelmäßig nachschaut. Wie auch immer, auf jeden Fall, dass der Bogen nochmal zu Facebook und einer Nachricht auf Facebook. Wie dem auch sei, schon wieder viel zu langes Intro meinerseits und Gequatsche. Wir haben 3 Stunden aufgenommen oder knapp 3 Stunden. Der Podcast wird in 3 Teilen kommen und ich kann schon mal spoilern, wir haben uns auch schon verabredet zu einer weiteren Aufnahme, weil der 3. Teil wird sein, dass wir uns über unsere Lieblingsvinyls unterhalten und welche Ereignisse, Momentschnipsel, Geschichten wir damit verbinden. Ich hatte ihn im Vorfeld extra gefragt, ob er irgendwie so 10 Platten oder so raussuchen kann, über die wir dann sprechen. Ich selber wollte auch 10 mitbringen, habe glaube ich am Ende, weiß nicht, gefühlt 40 mitgenommen, weil ich mich nicht entscheiden konnte. Und wir sind, ich weiß nicht, ich glaube jeder hat 5 Platten oder so vorgestellt, vielleicht auch nur 3. Das werdet ihr im 3. Teil hören und das Plattenvorstellen für all die Nerds da draußen, das werden wir auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Jetzt im 1. Teil, der gleich weitergeht, versprochen, gehen wir noch gar nicht so tief auf das am 1.7.2025, also wenn ihr die Folge jetzt bei Erscheinen am Freitag hört, nächste Woche Dienstag, meine ich, genau, Dienstag ist der 1.7. erscheint das neue Buch Coming Home von Lars Ahmed. Auf dieses Buch gehen wir hier in dieser Folge noch gar nicht so tief ein. Wir streifen es an der einen oder anderen Stelle, sondern das machen wir im 2. Teil, der erscheint nächste Woche Freitag. Es ist der 4.7. Dort gehen wir auf das Buch Coming Home ein. Jetzt geht's gleich weiter und wir gehen unter anderem der Frage auf den Grunde, was machen wir eigentlich mit unserer Lebenszeit, die uns geschenkt wurde. Und es wird auch noch ein bisschen nerdig und ihr erfahrt auch, wer Primo DJ Premier, a.k.a. aus dem Eingangszitat von Carmen ist. Also jetzt geht's direkt weiter. Viel Spaß mit Lars Ahmed. Und im Auto hören wir uns dann nochmal ganz kurz wieder. Du hast das ja auch in deinem neuen Buch, also in vielen Büchern hast du das ja schon beschrieben, aber hast ja auch in dem neuen Buch drüber geschrieben, dass du, also ich hatte es so aufgefasst, du hattest da so einen kleinen inneren Dialog mit dir selber, wo ja am Ende rauskam, hey, okay, ich bin nicht Jay-Z, ich bin Talib Kweli. Und da hast du ja auch so Sachen aufgezählt, ne, dass du da so nerdig bist und dass es dir das so wichtig ist, genau so zu machen und diesen Vergleich so zu machen und die Geschichten so und so zu erzählen, was jetzt, ich sag mal so, der Mainstream nicht so tun würde und auch nicht so feiert.
Ja.
Und aber ich bin der festen Überzeugung, es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die genauso nerdig sind. Und ich habe lange Zeit, also du hattest mich auch darauf angesprochen, weil ich da auf so einem Flohmarkt aufgelegt habe, hast ja gefragt, hey, wie war das mit dem Auflegen? Und ich habe dir, glaube ich, auch schon mal im Vorgespräch gesagt, ich habe mich selber nie als DJ bezeichnet. Ich wollte einfach immer die Musik, die ich selber geil finde, wo ich so die Auffassung habe, hey, das müssen doch auf jeden Fall auch andere hören, weil das ist so eine wichtige Message oder es macht so ein gutes Gefühl, gute Laune, was auch immer, möchte ich einfach teilen. Und so habe ich schon immer Musik aufgelegt. Und ich habe dann angefangen, in Bars aufzulegen und weniger in Clubs. Und ich habe immer das Feedback bekommen. Und im ersten Moment habe ich immer gedacht, okay, so richtig geil ist es nicht, weil mir gesagt wurde, deine Musik stört nicht. Und ich habe erst gedacht, hä? Will ich das? Musik stört nicht. Aber ich habe dann irgendwann verstanden, dass ich in dem Fall, ich sag jetzt mal, die Gabe besessen habe, da an diesen Locations aufzulegen. Und das waren so Mainstream-Locations. Und die Leute, die da waren, die hat das nicht gestört. Die konnten trotzdem in Ruhe essen, sich unterhalten und so, haben nicht gesagt, hey, was ist das für ein Mist, mach das mal aus. Und es kam aber immer, und du hast das, glaube ich, auch schon oft geschrieben, manchmal reicht es ja einfach, wenn es nur einer ist, der kommt und sagt, hey, das ist richtig geil, was du da gerade gemacht hast. Und da hatte ich so schöne Momente, auch jetzt wieder im Voyage in Kassel, als ich da aufgelegt habe, kam eine Frau, wahrscheinlich so in meinem Alter, zu mir und hat mich gefragt, hey, wo legst denn du sonst auf? Ich so, ich leg sonst nicht auf, mach das einfach nur, wenn ich gefragt werde, so oft werde ich nicht gefragt. Und da meint sie, oh, das ist total schade, weil das genau die Musik ist, die ich höre. Also es gibt, glaube ich, tatsächlich immer welche da draußen, es sind wenige, es sind halt die Talib Kweli's, würde ich mal sagen, und nicht die Jay-Z's, die das genauso feiern. Aber ich finde das total schön, dann da auch mal dieses Feedback zu bekommen, weil ich kenne diesen Dialog, den du da beschrieben hast mit sich selber, wo man immer denkt, und wir hatten den ja auch, ist jetzt für die Zuhörenden, die zumindest regelmäßig meinen Podcast hören, jetzt kein Geheimnis, dass ich ein Buch schreiben möchte oder dabei bin, das Buch zu schreiben, dass du mich dabei coacht, habe ich auch schon gesagt. Und ich hatte ja schon Seiten zugeschickt und die waren, würde ich jetzt mal sagen, relativ nerdig ja auch in vielen Details. Und da hattest du mir witzigerweise das gesagt, womit du selber immer im Dialog bist, zu sagen, überleg dir das, ob du das so schreiben willst, weil ne, man versteht es vielleicht nicht. Und
genau. Und dadurch, dass ich mir ja die gleichen Fragen immer wieder gestellt habe oder stelle, wie du dir auch gestellt hast oder wir vor die ähnlichen Probleme gestellt werden, wusste ich so genau, wie ich dir helfen kann. Weil dein Problem ist mein Problem.
Mhm.
Oder deine Herausforderung ist meine Herausforderung. In dem konkreten Fall, es weiß mit Sicherheit nicht jeder, wer Jay-Z ist. Und aus meiner oder aus deiner Perspektive eigentlich kaum nachzuvollziehen. Einer der größten in diesem Genre. Aber nicht jeder Mensch, der diesen Podcast hört, ist Hip-Hop-Fan.
Mhm.
Und nicht jeder, der diesen Podcast hört, ist Musikfan. Also so, du kannst es fast noch größer machen. Und nicht jeder weiß, wer Talib Kweli ist. Und nicht jeder weiß, wofür dieser Rapper steht und wofür Jay-Z steht. Selbst meine Partnerin, die wirklich Musik interessiert ist, die auch Hip-Hop affin ist, die auch eher aus dieser Zeit kommt, 90er Jahre, also musikgeschmacksmäßig, Anfang der 2000er. Wenn ich jetzt sage, nenn mir mal 3 Songs von Jay-Z, wird sie nicht einen nennen können. Wenn sie aber einen Song hört, wird sie sagen, ja cool, da habe ich schon zu getanzt.
Mhm.
Wenn ich ihr jetzt aber sage, wofür steht Jay-Z, wird sie wahrscheinlich keine Antwort nennen können. Wenn ich sage Talib Kweli, wird sie sagen, noch nie gehört.
Mhm.
Also das ist das Interessante, nur weil es für einen selbst 100% Sinn macht und 100% klar ist, heißt es noch lange nicht, dass es auch für die Welt so ist.
Ja.
Und ich habe in meinem Buch geschrieben, dass mir völlig klar ist, dass, obwohl ich relativ erfolgreich bin mit dem, was ich mache als Autor, meine Bücher nicht mainstreamig sind. Weil die Themen, über die ich schreibe, beziehungsweise die Verweise, die ich mache und die Geschichten, die ich erzähle, relativ nerdig sind.
Mhm.
Also ich mache ganz viele Verweise in die Popkultur, in die Musik, in die Schauspielerei, Filme und erzähle im Kern eigentlich nur das, was mich selbst interessiert. Wohl wissend, dass ich viel mehr Bücher verkaufen könnte, wenn ich diese ganzen Musikverweise nicht machen würde und eher so Verweise mache, die einfach jeder versteht, die so, also so glatt geschliffen sind, die auch eine 80-jährige Oma vom Dorf versteht. Aber das interessiert mich nicht. Und das ist der Unterschied. Deswegen habe ich geschrieben, ich bin nicht Jay-Z, ich bin eher Talib Kweli.
Mhm.
Und Talib Kweli ist ein Rapper, steht eigentlich für lyrische Kunst, steht für, natürlich jetzt ein bisschen komisch, das über sich selbst zu sagen, aber ne, als Verweis, sogar Jay-Z hat ja mal gerappt, I am lyrically Talib Kweli.
Mhm.
Oder ich weiß nicht, I am oder I wish I be lyrically Talib Kweli. Also lyrisch gesehen, von seiner Technik her, von der Qualität her, ist Talib Kweli wahrscheinlich der bessere MC, aber lange nicht der bekanntere, erfolgreichere MC. Aber würde jetzt Talib Kweli versuchen, wie Jay-Z zu sein, würde er scheitern und es würde ihm auch keinen Spaß mehr machen.
Mhm.
Und das ist die Message. Mache das, was dich interessiert. Mach das, was dir Freude macht. Dann ist es ganz egal. Du wirst dann die Menschen erreichen, die du erreichst. Und du musst nicht alle erreichen. Aber im Kern ist es wichtig, dass du als Schaffer oder Erschaffer von Kunst damit happy bist, dass du sagst, das bin genau ich. Obwohl andere es da draußen gibt, die viel erfolgreicher sind, egal. Mach es auf deine Art, dann erfüllst du dich von innen. Dann brauchst du den Erfolg im Außen nicht mehr. Würde ich jetzt versuchen, nicht zu sein wie Talib Kweli, sondern zu sein wie Jay-Z, würde ich sehr wahrscheinlich scheitern und nicht happy werden, weil es nicht authentisch ist. Und darum geht's.
Ja, und von daher ist es ja auch nur total folgerichtig, dass du die Bücher genauso schreibst, wie du sie schreibst, weil es ja inhaltlich auch in vielen deiner Bücher genau um das geht, was du gerade gesagt hast.
Genau.
Und das ist so ein bisschen übertragen auch auf die Selbstständigkeit. Mir war es total wichtig, das war jetzt nicht der einzige Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, aber für mich war es total schlüssig, wenn ich andere Selbstständige berate, muss ich selber selbstständig sein. Und ich finde es immer total komisch, wenn dann da nichts gegen IHKs und so weiter, aber wenn da Nicht-Selbstständige sitzen und meinen, Menschen, die selbstständig werden wollen, zu erklären, wie es funktioniert. Da können total gute Tipps dabei sein, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, am Ende des Tages kann sich niemand, der nicht selbstständig war, in jemanden hereinversetzen, der selbstständig werden möchte.
Genau. Also ich weiß noch genau, als ich meine Partnerin kennengelernt habe, war sie Lehrerin. Sie ist immer noch Lehrerin, aber da war sie nur Lehrerin verbeamtet. Und sie hat damals immer über ihren Vater geschimpft, also freundlich geschimpft, der Vater ist selbstständig. Sein Leben lang. Der hat einen Copyshop in Offenbach und ist da 7 Tage die Woche. Auch sonntags. Ist auch vielleicht auch eine andere Kultur. Also die Eltern meiner Partnerin sind Iraner. Das heißt, da wird viel gearbeitet. Und sie hat manchmal gesagt, ja, mein Vater ist immer am Arbeiten, nie am Abschalten. Das nervt auch manchmal ein bisschen. Und ich habe gesagt, ja, das sagst du aus deiner Perspektive, du bist Beamtin.
Mhm.
Du kannst das, was dein Vater denkt, nicht nachvollziehen, nicht in der Form. Ich aber schon, weil ich bin auch mein Leben lang selbstständig, ich war noch nie angestellt. Ich kann wiederum deinen Papa 100% verstehen, ich kann die Gedanken verstehen, die Sorgen verstehen. Er sitzt beim Abendessen und überlegt sich schon, ja, wie schaffe ich meinen Monatsschnitt wieder? Wie kriege ich die Rechnungen bezahlt? Wie kann ich das machen? Wie kann ich meine Mitarbeiter, da gibt's Probleme und so. Du bist eigentlich immer in deinem Modus drin. Und ich bin das auch. Also ich denke immer in Geschichten. Ich schreibe ein Buch, dann bin ich noch nicht mal fertig. Dann überlege ich schon, ja, was könnte das nächste Buch sein? Was interessiert mich jetzt? Was könnte ich machen? Mit dem Podcast auch, egal. Ich bin immer auf Empfang.
Mhm.
Und erst als meine Partnerin mit ihrer Schwester und einer Freundin sich nebenbei auch selbstständig gemacht haben, die haben nämlich einen Kindercafé gegründet. Und sie hatten auf einmal die gleichen Probleme wie der Vater.
Mhm.
Hat sie ihren Vater verstanden. Aber sie musste erstmal ein paar Meter in den gleichen Schuhen laufen. Zu sehen, okay, abends im Bett zu liegen, schlaflose Nächte zu haben wegen Problemen, die man halt hat, wenn man selbstständig ist. Du hast Kosten, Mitarbeiter und so weiter und so weiter. Wie kriegst du deinen Mindestumsatz auch in den schlechten Monaten hin und so weiter. Also so Gedanken, die man sich nicht macht, wenn man angestellt ist. Weil das überhaupt nicht ins Bewusstsein kommt. Da bist du um 17 Uhr raus und dann fertig. Dann bist du am nächsten Tag um 8 Uhr wieder da. Aber in der Zwischenzeit hast du in deinem Kopf Freizeit. Und als Unternehmer, als Unternehmerin hast du diese Freizeit nicht. Du willst sie aber auch nicht, Weil deswegen bist du Unternehmer oder Unternehmerin geworden.
Mhm. Ja,
oder selbstständig.
Ja.
Also deswegen, ich kann mich so gut erinnern an eine Diskussion mit meinem Vater. Mein Vater war auch Lehrer. Und der wichtigste Wert meines Vaters war schon immer die Sicherheit. Deswegen ist er Lehrer geworden. Und mein wichtigster Wert war immer die Freiheit bis heute. Deswegen bin ich noch nie irgendwo angestellt gewesen. Und wir hatten ewig lange Diskussionen. Und mein Vater hat gesagt, wenn ich dein Leben hätte, als Künstler, als Selbstständiger, ich könnte nachts nicht ruhig schlafen. Du weißt ja nicht, kriegst du einen neuen Vertrag? Du weißt nicht, ob das neue Projekt funktioniert oder nicht. Du hast trotzdem die gleichen Rechnungen. Wenn du krank wirst, bekommst du keinen, ja, kannst du niemanden anrufen und sagen, du bist jetzt krank und bekommst trotzdem dein Geld? Nee, da hast du Pech gehabt. Also, dieses Leben wäre gar nichts für mich. Dann gucke ich meinen Papa an und sage, Papa, zu wissen, wo ich die nächsten 30 Jahre jeden Morgen hingehe, das wäre für mich ein Albtraum. Du siehst, es gibt kein richtig und falsch. Mhm. Es gibt nur das, was du selbst für dich als dein Weg empfindest. Problem ist es halt, wenn du ein falsches Leben führst, wenn du eigentlich selbstständig sein möchtest, aber es nicht machst, aus welchen Gründen auch immer und umgekehrt. Deswegen, gut gemeinte Ratschläge von Eltern an ihre Kinder sind oft, ja, genau das, gut gemeint, aber in der Regel spielt es keine Rolle, weil die Eltern die Welt aus ihren Augen sehen und das Kind unter Umständen das Leben völlig anders sieht.
Ja, das ist ja auch generell eine ganz wichtige Botschaft, ne? Wenn zwei Menschen auf das gleiche Ereignis drauf gucken, jeweils durch ihre Brille,
genau,
bewerten sie es komplett anders. Und das merkt man, also da ich ja viel damit zu tun habe mit Selbstständigen und Nicht-Selbstständigen, und ich meine das auch überhaupt nicht wertend. Das ist weder das eine besser noch das andere schlechter. Ich begleite ja meine Kunden auch mit in Bankgespräche. Und da erlebt man ganz häufig, dass ich dann hinterher mit meinem Kunden und meiner Kundin spreche und die sagt, boah, ich verstehe es überhaupt nicht, was der Banker mir da sagen wollte. Und auf der anderen Seite, der Banker versteht das überhaupt nicht, weil genau wie du geschrieben hast, der eine eher sicherheitsorientiert, sonst wäre er wahrscheinlich nicht Banker geworden. Und jemand, der gründet, ist halt weniger sicherheitsorientiert, sollte es zumindest sein. Und das ist ein gutes Beispiel für. Und nochmal zurück zur Nerdigkeit und sein Ding machen. Das ist auch das, was ich jetzt Gründenden immer mehr mit auf den Weg gebe, weil ich werde ganz oft gefragt, hey, was ist so, was macht den Erfolg in der Selbstständigkeit aus? Mhm. Und dann sage ich, eigentlich bringt es das Wort schon mit sich. Ne? Für viele ist Selbstständigkeit selbst und ständig arbeiten. Das gehört vielleicht dazu, wenn man es so sagen möchte, aber du hast ja auch schon gerade gesagt, an sich für den Selbstständigen ist es keine Arbeit, ne? Wenn du das tust, was du liebst, Voraussetzung ist, du tust das, was du liebst, dann fühlt es sich nicht an wie Arbeit. Der Schlüssel meiner Meinung nach ist, ständig du selbst zu sein. Auch in der Selbstständigkeit. Und deswegen, ich meine, das bist du ja das beste Beispiel für. Du schreibst eben diese Bücher so, wie du sie schreibst und lässt dich da auch nicht von abbringen. Und für Menschen wie jetzt mich, ich sitze hier natürlich auch aus einer Fan-Perspektive. Da muss jetzt aufpassen, dass das nicht in so ein Fanboy-Talk abgleitet. Wäre geil, jetzt kurzer Cut. Du sitzt oben gefesselt am Bett und ich zwinge dich, mein Buch zu schreiben. Ist das Carrie oder wie heißt der Film von Stephen King? So, wo sie dann irgendwie, weil ihr das Ende vom Buch nicht gefällt und dann zwingt diesen Autor das Buch umzuschreiben.
Echt? Ah, ja, cool.
Sitzt du da, jetzt schreib mein
Buch. Weiß ich, also kenne ich nicht, aber werde ich mir jetzt reinziehen.
Weiß nicht, ob es Carrie ist. Gefährliches Halbwissen. Naja, auf jeden Fall. Und ich bin da so dankbar für, weil du genau mich natürlich mit deiner Schreibweise ansprichst. Und wenn wir jetzt mal gleich tiefer auch in dein neues Buch reingehen und vielleicht auch mal Themen streifen von alten Büchern, da ist jetzt, und auch das ist überhaupt nicht wertend gesagt, viele Dinge, die da beschrieben werden, ist ja auch genau das, was ich tue. Das ist ja, haben viele andere auch schon gesagt. Die haben es halt mit ihren Worten gesagt. Und das erreicht mich vielleicht nicht so, als wenn du es schreibst. Weil meiner Meinung nach, wann kommt auch immer Erfolg, wenn man jetzt sagt, ich möchte mich in meiner Persönlichkeit weiterentwickeln. Das war ja genau die Challenge, die ich hatte und auch immer noch habe, als ich mich angefangen habe, mit dir zu beschäftigen. da gehört zum einen dazu, ne, für mich jetzt, wer sagt es? Klar ist auch Timing das Richtige. Ich wollte mich genau zu dem Zeitpunkt dann auch mit den Themen auseinandersetzen. Aber trotzdem ist es so, wenn, keine Ahnung, mir fällt jetzt kein anderer Autor, sagt, der sagt es so mit seinen Worten und vielleicht auch wissenschaftlich hergeleitet, wieso, weshalb, warum das so ist, finde ich das auch so, ah, okay, interessant. Aber mich berührt es halt einfach und es resoniert. Und das ist ja, glaube ich, wichtig, was man mit Büchern schaffen muss, dass es resoniert mit seinen Lesern. Also wenn man etwas bewegen möchte mit seinen Büchern. Und das resoniert dann halt einfach mit mir.
Aber das ist in jedem Bereich so.
Ja, absolut, ja klar.
Also du kannst zum Beispiel, oder ich bekomme wirklich jede Woche Nachrichten von Menschen, eigentlich täglich, die sagen, ich möchte gerne zu dem und dem Thema ein Buch schreiben, aber ich traue mich nicht, weil ich nicht das Selbstvertrauen habe oder das Selbstbewusstsein habe, das jetzt aufzuschreiben, weil eigentlich ist ja schon alles gesagt darüber.
Mhm.
Stimmt. Du hast völlig recht. Es ist schon alles gesagt über die Liebe. Es ist schon alles gesagt über jedes Thema. Es ist jeder Film schon gedreht worden. Es ist aber auch schon jede Pizza gebacken worden. Es ist jedes Fußballspiel gespielt worden. Also es gibt schon alles. Deswegen wartet niemand auf dich. Klingt erstmal negativ. Die Wahrheit ist, es wartet niemand auf dich. Deswegen hast du so eine unglaubliche Freiheit, dich auszudrücken mit dem, was du ausdrücken möchtest, weil niemand eine Erwartung hat. Punkt 1 und Punkt 2. Es wurde schon alles gesagt über die Liebe, aber nicht von dir.
Mhm.
Es wurde schon jede Pizza gebacken, aber nicht von dir. Warum sind denn manche Restaurants als Beispiel erfolgreich und andere nicht? Die machen unter Umständen das gleiche Produkt. Aber bei dem einen hast du ein anderes Gefühl als bei dem anderen. Bei dem einen denkst du dir, ja, irgendwie, ich kann es nicht beschreiben, ich fühle mich wohl. Und bei dem anderen hast du das Gefühl, ja, es ist irgendwie, stimmt nicht. Und so ist es mit allem. Finde heraus, was ja du machen willst und vor allem, wer du bist. Und das, ja, kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen, es zu tun. Und nicht sich von dieser Frage oder von diesem Gefühl ablenken zu lassen, es gibt ja eh schon alles. Und niemand wartet auf mich. Stimmt, es wartet niemand auf dich, aber deswegen hast du alle Freiheiten zu tun, was du willst.
Ja, das ist sehr schön gesagt. Und da auch da merkt man wieder ein riesen Dismatch jetzt, wenn man jetzt wieder zurückkommt zur Gründung und zur Finanzierung und man spricht mit Banken. Da geht's dann in Businessplänen, die man schreiben muss. Ich war noch nie ein riesen Fan von Businessplänen. Ich bin immer weniger ein Fan von Businessplänen, aber sie gehören nun mal noch dazu, wenn man Geld akquirieren möchte. Und da muss man immer ewig schreiben und diskutieren, ja, was sind denn die USPs von deinem Vorhaben? Und eigentlich ist die Antwort ganz einfach. Ja, ich selber bin mein USP. Also für ganz viele Bereiche. Und ich arbeite ja eher jetzt so in diesem Copycat-Bereichen, in diesen imitierenden Gründungen nennt man das. Und da ist es einfach ganz oft der Gründer, die Gründerin selber ist der größte USP. Weil du hast es so schön gesagt. Klar, es ist schon jeder Pizza gebacken. Aber noch nicht durch mich. Und das ist halt einfach eine richtig, richtig geile Pizza.
Ja, und also deswegen ist kommen ja auch immer wieder Menschen nach. Ja, es ist ja nicht so, dass es nur die Menschen gibt, die es jetzt gibt. Und nee, es gibt, und die haben auch, wir haben auch alle Kinder und die wachsen auch irgendwann nach und die werden älter. Und wenn ich ein Thema in ein Buch packe, dann ist das vielleicht ein Thema, das jemand, der 60 ist, auch schon mal gehört hat. Aber jemand, der jetzt 20 ist, hat zu meinen Büchern vielleicht einen besseren Zugang, weil ich eine andere Sprache spreche, auch wenn die Inhalte ähnlich sind. Aber ich mache andere Beispiele. Ich kann jemanden vielleicht besser abholen.
Ja, genau.
Und so ist es halt mit allem. Und ich glaube, das Problem, was ganz viele haben, ist, sie versuchen, alle zu erreichen.
Ja.
Und du kannst nie alle erreichen. Wenn du versuchst, alle zu erreichen, dann wirst du beliebig, austauschbar, dann hast du keinen, ja, dann hast du keinen, wie sagt man, nichts Besonderes, dann bist du, ob du Lars oder Thomas heißt, spielt gar keine Rolle. Und ja, also mach dir nicht so viele Gedanken, sondern versuche das, was du gut kannst, hervorzuheben und für alles andere dir jemanden zu suchen, der dich unterstützt. Ich habe mal vor vielen Jahren Richard Branson getroffen.
Mhm.
Also Richard Branson, der Gründer von Virgin, also damals noch von Virgin Records, der hat die Spice Girls gemacht und unter anderem noch ganz viele andere, hat auch Virgin Islands gibt es und oder sein Neckar Island, aber es gibt, also unter diesem Brand Virgin gibt es ganz viel. Es gibt Hotels, es gibt in England, es gibt sogar Schiffe, es gibt Züge, Mobilfunk, alles Mögliche. Der ist Milliardär, mhm, und gilt so in der als einer der, ja, als Milliardär, einer der erfolgreichsten Entrepreneurs überhaupt. Und der ist deswegen so erfolgreich geworden, weil er ziemlich früh erkannt hat, er ist die Brand.
Mhm.
Also auch er ist das Gesicht der Brand. Der sieht nicht gut aus. Ja, ist halt ein ganz normaler Typ. Aber er hat verstanden, dass die Leute wollen immer was Persönliches. Die wollen immer irgendwie, und wenn es nur ein Gefühl ist, jemanden so zum Anfassen haben. Und deswegen hat er gesagt, auch wenn es überhaupt nicht seine Art ist, er ist sehr zurückhaltend, sehr schüchtern, überhaupt keine Rampensau. Aber wenn er ganz vorne steht und all diese Produkte vertritt und ja, eben vorne steht, dann transportiert er ein Gefühl. Und er ist die Brand. Er ist die Marke. Das ist genau das, was du gesagt hast. Ja, was ist denn dein Businessplan? Ja, ich bin mein Businessplan.
Ja, da so. Könnte man eigentlich schon einen Punkt machen.
Ja. Und viele haben aber das Gefühl, sie sind nicht genug.
Ja.
Es reicht nicht aus, wenn ich da stehe. Ja, doch. Zeig mir halt, wer du bist. Mit all deinen Unsicherheiten, mit allem. Zeig mir, wer du bist. Und dann kommen die Leute schon zu dir. Nicht sofort, aber so Step by Step. Darfst halt nicht aufgeben. Leute geben zu früh auf in der heutigen Zeit. Die glauben, dass das, was sie in den sozialen Medien sehen, dass alles ganz einfach ist. Und dass man nur irgendwie Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 machen muss und dann klappt das. Nee, so klappt es nicht. Du hast eine Theorie, die klingt gut, aber dann kommt die Praxis und du merkst, okay, die Hälfte funktioniert überhaupt nicht im Alltag.
Da habe ich immer total die riesen Herausforderungen mit meinen Kunden und Kundinnen, wenn wir einen Businessplan geschrieben haben, wie gesagt, für die Bank. Also ich sage auch explizit, wir schreiben den für die Bank, um Geld zu akquirieren. Das ist das Ziel dieses Businessplans. Diejenigen dann auf ihrem Weg davon aber auch wieder wegzubringen, dass man sich jetzt nicht sklavisch an seinen Businessplan hält.
Das ist genau wie in meiner Branche, wenn du ein Exposé schreibst für einen Buchverlag. Das heißt, du schreibst ein Exposé, das ist am Ende ein Verkaufspapier.
Mhm.
Das heißt, du pitchst dein Buch mit diesem Papier. Es gibt eine kleine Leseprobe, es gibt einen kurzen Text, worüber dein Buch handelt. Sobald das eingekauft wurde, kannst du das in Papiertonne werfen und du kannst theoretisch jetzt nicht ein völlig anderes Buch schreiben, aber das, was du da gehighlightet hast, musst du nicht mehr ins Buch reinnehmen. Ich habe teilweise Buchverträge bekommen, in denen ich Sachen geschrieben habe, die dann gar nicht im Buch aufgetaucht sind. Es geht um ein Gefühl. Du verkaufst in dem Augenblick ein Gefühl und du verkaufst so eine Idee, wie etwas sein könnte. Und ob du jetzt mit einem Bankberater sprichst oder mit einer Lektorin beim Verlag, ist am Ende das Gleiche. Der Bankberater muss dir Geld geben, die Lektorin muss dir Geld geben.
Mhm.
Und beide haben ein Papier mit Fakten drauf, aber beide müssen Fantasie haben, zu sehen, ob das gehen könnte oder nicht. Und dann sagen sie ja oder nein.
Ja, in meiner Welt, in der Finanzierungswelt, ist es dann leider tatsächlich so, ich weiß nicht, ob das dann bei dir auch so ist, wenn es dann zu Abweichungen kommt, diskutiert man trotzdem immer wieder über diesen Businessplan. Das ist halt immer sehr müßig, vor allem wenn man vielleicht nach 12 Monaten über Entscheidungen diskutieren muss, die man damals oder Erkenntnisse, die man damals hatte, die hat man ja aus gutem Grund damals gehabt, aber dann kam halt die Praxis dazwischen und dann zeichnet es ja einen guten Unternehmer, eine gute Unternehmerin aus, dass man sich natürlich den Gegebenheiten anpasst. Und wenn man an der Weggabelung steht und im Businessplan stand eigentlich, okay, eigentlich gehen wir links weiter und es zeigt sich aber, nee, wir müssen rechts weitergehen. Und vielleicht war das dann vielleicht doch für diesen Moment nicht richtig. Dann waren wir wieder an der Weggabelung und dann treten die Umsätze vielleicht erstmal nicht so ein, wie sie gekommen sind. Dann ist man aber immer in der Diskussion und diskutiert über Dinge, die man vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren da irgendwie festgesetzt hat. Und das macht es sehr müßig, weil halt die Finanzierungslandschaft leider so tickt, dass die da nicht von abweichen möchte oder kann oder wie auch immer. Für die ist das halt ein Plausibilisierungsgrund, um zu sagen, das war aber die, auf dieser Basis haben wir den Kredit vergeben, dann muss das doch jetzt auch so kommen. Und haben nicht das Vertrauen, was hoffentlich viele dann entwickeln, dieses Urvertrauen zu haben, okay, es ist jetzt nicht da, aber es kommt schon noch. Aber das ist halt, ne, damit Bankern zu kommen, ist relativ schwierig.
Ja, weil du redest dann natürlich mit jemandem, der das nicht nachvollziehen kann.
Ja, genau, ja.
Und das ist ja auch in Verhandlungen immer so wichtig. Wenn ich Verhandlungen habe, dann, egal in welchem Bereich, dann versuche ich immer mir vorzustellen, wer sitzt mir da gerade gegenüber? Und was will der hören? Oder sie? Was braucht dieser Mensch in dem Augenblick, um eine Entscheidung zu treffen? Ich habe vor ein paar Tagen ein Interview gesehen mit dem Gründer von Trigema. Ist ja so eine alte deutsche
cooler Typ.
Modemarke. Ja. Ihn kennt man auch in den sozialen Medien mittlerweile. Der ist ja, hat es jetzt an seinen Sohn, glaube ich, übertragen. Er ist jetzt im Ruhestand. Aber er hat gesagt, es gibt, wenn du Unternehmer bist, gibt es keine falschen, schlechten Entscheidungen. Sondern du triffst eine Entscheidung und dann vergeht ein bisschen Zeit und dann merkst du, okay, es hat nicht funktioniert. Ab dem Zeitpunkt hat man die Chance, eine neue Entscheidung zu treffen, um eine alte zu korrigieren. Und dann war aber die alte Entscheidung keine falsche Entscheidung, sondern du hast ja diese Entscheidung mit dem Wissen getroffen, das du damals zu dem Zeitpunkt hattest. Wenn du aber eine Entscheidung triffst und du merkst, es funktioniert nicht, und dann aber trotzdem alles weiter so laufen lässt, erst dann ist es eine falsche Entscheidung. Und das widerspricht ja eigentlich der Logik des Bankers, der sagt, wir machen hier einen Businessplan, den machen wir heute im Januar 2025 und im Februar 2026 müssen wir uns immer noch an diesen Plan halten, selbst wenn die Welt sich in der Zeit geändert hat. Macht ja, wenn du logisch darüber nachdenkst, überhaupt keinen Sinn. Und wir wissen ja alle, wie schnell sich die Welt ändern kann. Kriege, Corona, Wirtschaftskrisen. So, was machst du denn, wenn auf einmal, wir müssen das Thema jetzt gar nicht anschneiden, aber Israel greift den Iran an und Iran kann kein Öl mehr in die Welt liefern oder will kein Öl mehr in die Welt liefern und der Ölpreis steigt um 50%. Jetzt bist du aber in einem Business, wo du auf sehr viel Energie angewiesen bist und du kannst einfach deinen Businessplan nicht mehr halten, weil die Kosten so krass gestiegen sind. Also musst du kurzfristig umdisponieren, überlegen, okay, wie kann ich denn irgendwie flexibel neue Entscheidungen treffen, um mein Business weiter am Laufen zu halten. Dann sagt aber der Banker, Moment mal, wir haben das doch vor einem Jahr anders besprochen. Ja, aber vor einem Jahr war auch noch kein Krieg. Also um mal so ein ganz einfaches Beispiel aus der heutigen Zeit zu nehmen. Und ich glaube, die Kunst, aber das weißt du mit Sicherheit besser, ist da, dann auch den anderen, in dem Fall den Banker, abzuholen und ihm zu erklären, warum du die Dinge so gemacht hast. Und nicht, dass er denkt, okay, ich bin hier nicht mit im Boot.
Ja, also um da auch mal eine Lanze für Banker zu brechen. Es gibt natürlich viele gute Banker, was heißt gute Banker, also Banker, die das nachvollziehen können. Ja. Also Finanzierung ist immer ein People-Business, hatten wir uns ja schon mal drüber unterhalten. Und da gibt es natürlich auch viele, viele Banker da draußen, die das nachvollziehen können, die dann aber vielleicht auch an Regularien scheitern, der Bankenaufsicht und so weiter. Also immer noch aktuelles Beispiel ist Corona, auch wenn das jetzt vorbei ist. Aber viele Branchen, und es haben ja sehr viele sehr hart gelitten in der Corona-Pandemie, konnten ihre Ziele, Umsatz, Gewinn, was auch immer, nicht erreichen. Und ich mache ja sehr viel in der Gastronomie auch oder auch Fitnessbranche. Und diese Branchen sind tatsächlich upgeratet worden aufgrund der Corona-Pandemie. Das heißt, die haben es schwieriger, Kredite zu bekommen und für Ereignisse, wo keiner was für konnte. Und das, finde ich, zeigt schon eine gewisse Absurdität. Weil da müsste man doch als Staat, wie auch immer, darüber entscheidet, dass es diese Regularien gibt, sagen, okay, das ist ein Ausnahmezustand gewesen. Ne, da konnte jetzt keiner was für. Das müssen wir doch mal irgendwie ausklammern. Und das sind dann aber Momente, wo es halt auch echt schwer wird nachzuvollziehen, warum gewisse Entscheidungen so getroffen werden, wie sie getroffen werden.
Ja, aber
auch da muss man, ne?
Auch da musst du dann erkennen, okay, wer sitzt mir gegenüber? Der Banker oder die Bankerin hat auch nur gewisse Spielräume, weil da sitzt dann ein anderer Chef wieder im Nacken und dem sitzt wiederum ein anderer Chef oder eine andere Chefin im Nacken und jeder handelt nur, wie er selbst es erlaubt bekommt von seiner Firma. Und das ist ja nicht der Banker oder die Bankerin, sondern es ist die Firmenphilosophie. Oftmals. Ja. Nicht immer. Ja, manchmal haben die Banker auch den Spielraum, aber sie trauen sich halt nicht, weil sie sagen, es ist mir zu unsicher und am Ende muss ich meinen Kopf hinhalten, wenn es schief geht. Deswegen, man muss immer wissen, wer sitzt mir gegenüber, was hat dieser Mensch für Verpflichtungen, Ängste und wie kann ich die ja aufheben.
Ja, von daher, ich bin relativ oft dann in Gesprächen mit Unternehmenden und ich versuche dann da auch mal diese Gelassenheit reinzubringen, zu sagen, ja, es ist, ich finde es auch scheiße, dass es so ist, aber wir können es halt nicht ändern.
Ja.
Wir können die Situation jetzt nur so annehmen, wie sie ist, erstmal nicht bewerten und gucken, was machen wir denn jetzt da draus? Und dann muss man eben andere Wege finden, andere Lösungen finden, aber nicht in diese Frustphasen. Das ist ja sehr viel leider passiert, auch wenn ich das menschlich natürlich irgendwo nachvollziehen kann, aber es bringt ja nichts, wenn man dann ganz oft, du beschreibst ja auch in Büchern, wenn dann Gedankenspiralen ansetzen, dann ist man, und dann bewegt man sich gar nicht mehr auf einmal.
Ja.
Und wird so passiv. Und das ist ja.
Ja, und du darfst es halt nicht persönlich nehmen.
Genau.
Ja. Das ist halt wirklich, es klingt so leicht und es klingt so einfach dahergesagt. Und ja, ist aber wirklich der Game Changer. Du darfst die Dinge nicht persönlich nehmen. Darfst du nicht vergessen, wenn du gründen willst, wenn du einen Traum hast, wenn du so eine geile Idee hast für irgendwas, dein Gegenüber hat diesen Traum nicht.
Mhm.
Der hat eine ganz andere Emotion, was das angeht, als du. Du willst vielleicht eine Firma aufbauen, du hast diese Idee mit einem geilen Thema und du hast schon 1000 Stunden darüber geträumt, lagst nachts im Bett und hast dir vorgestellt, visualisierst, wie das alles aussehen könnte. Dein Gegenüber in der Bank, der sieht nur das, was da auf dem Papier steht. Der sieht deine Träume nicht. Der hat deine Gedanken nicht. Der rechnet ein paar Zahlen zusammen. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte mal eine Steuerprüfung. Und ich musste 3 Jahre und ich musste mit einer ganz jungen Finanzbeamtin so ein paar Dinge durchgehen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, die lebt einfach ein komplett anderes Leben als ich. Die kann sich gewisse Dinge einfach nicht vorstellen. Und ich musste ihr erstmal ein bisschen erzählen, wie mein Leben aussieht und warum ich die Dinge mache und warum das beruflich relevant ist. Weil ich gemerkt habe, ganz oft passt das in keine Schublade rein. Und in meiner Vorstellung war das so, da sitzt diese junge Frau, die will keine Fehler machen und die muss irgendwie gucken, dass die das, was ich mache, in 10 Schubladen kriegt. Jetzt findet sie aber keine Schublade, wo sie das reinpacken kann, damit sie das sauber für sich abheften kann. Also macht sie dann ein Fragezeichen dran. Und als ich dann im Gespräch ihr so ein bisschen erklärt habe, habe ich dann gemerkt, hier und da hat es einen Klick gemacht, weil auf einmal konnte sie es nachvollziehen.
Mhm.
Ah, okay, alles klar. Ich habe zum Beispiel, da ging es um eine Auslandsreise. Ich schreibe ja meine Bücher oft im Ausland und dann ging es darum, ja, warum schreiben Sie denn Ihre Bücher nicht bei sich zu Hause im Arbeitszimmer? Oder in der Küche oder wo auch immer Sie da einen Schreibtisch haben. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären, dass ich, um bestmöglich arbeiten zu können, einfach Ruhe brauche, eine gewisse Stimmung brauche, keinen Alltag, der mich abhält von meinen Gedanken und so weiter. Und das konnte sie halt nicht akzeptieren. Sie hat gesagt, nein, also das seht sie nicht so. Und dann habe ich so gesagt, und das war noch in der Corona-Zeit, ne, oder kurz danach, und dann habe ich so zu ihr gesagt, stellen Sie sich mal vor, Sie müssen Sie studieren, Sie haben einen Abschluss, Sie stehen kurz vorm Abschluss und Sie müssen die wichtigste Prüfung Ihres Lebens schreiben. Die wichtigste Abschlussprüfung Ihres Lebens schreiben und sitzen zu Hause, dürfen nicht raus, es ist Corona, haben Familie, zwei schreiende Kinder und Sie müssen sich so konzentrieren und Sie haben nur zwei Räume und Sie müssen in der Umgebung das Bestmögliche verfassen, was Ihr ganzes Leben beeinflusst. Oder Sie setzen sich ins Flugzeug und fahren irgendwo hin, wo Sie Ihre Ruhe haben. Es geht ja um den Rest Ihres Lebens. Dann sagt sie, ja, damit kann ich was anfangen. Ich wohne ja in der WG und als wir hier Corona hatten, da gingen wir uns alle total auf den Geist. Da konnten wir gar nicht arbeiten, Homeoffice. Dann habe ich gesagt, ja, sehen Sie, und genau das ist die Antwort auf Ihre Frage. Und in dem Augenblick hat sie es verstanden und konnte einen Haken dran machen. Deswegen, man muss immer sich überlegen, wer sitzt mir gegenüber und was, wie kann ich die Geschichte so erzählen, dass mein Gegenüber sie versteht. Und da kommen wir auch wieder zu deinem Anfangspunkt hin über dein Buch. Wie kannst du deine Geschichte so erzählen, dass sie deine Geschichte bleibt, aber trotzdem die Menschen auf der anderen Seite sie verstehen? Das ist die große Kunst.
Ja, und es gibt tatsächlich, um nochmal auf ein Bankgespräch zurückzukommen, ich hatte schon gesagt, es ist People-Business und es gibt diese Banker und Bankerinnen, die dafür zugänglich sind und das sind total schöne Momente.
Mhm.
Also dann, wenn ein Bankgespräch, können sich viele vielleicht nicht vorstellen, aber emotional wird. Weil es passiert auch schon häufiger mal, dass genau das passiert, dass die Gründerin, der Gründer, die Bankerin, den Banker wirklich mitreißt und das Gegenüber sich auch mitreißen lässt und das ist total schön zu sehen. Und da weißt du auch, die Finanzierung geht durch. In dem Moment kann man schon sagen, da finden sich auf jeden Fall Wege. Und ich sage auch ganz, ganz oft, der Banker, die Bankerin muss der beste Freund in diesem Prozess werden. Und wenn man das schafft dann, weil dann boxt er das gegen sämtliche Widerstände durch, ob Chef sagt, nee, ist schwierig und so. Das ist schön.
Ja, das also kann ich aus meiner Erfahrung jetzt im Buchbusiness auch bestätigen. Du brauchst als Autor, und das sind so viele Parallelen, auf der anderen Seite im Verlag Verbündete.
Mhm.
Weil im Verlag sitzen Menschen, die müssen pro Saison vielleicht 30, 40 Bücher vermarkten. Und als Autor hast du natürlich einen anderen Bezug zu deinem Buch als die Menschen im Verlag. Die Menschen im Verlag verlegen halt dein Buch nur, aber eben auch 40 andere. Das heißt, du musst gucken, wie kannst du es schaffen, dass du dir im Verlag in jedem Bereich Verbündete suchst. Menschen suchst, die Bock haben auf dich, die deine Idee verstehen. Und genauso ist es bei der Bank, ne? Also so wie eigentlich im ganzen Leben.
Mhm.
Kommunikation ist das A und O. Und dass man so ein Gefühl erzeugt von, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir wollen doch alle Erfolg und dass das Ding funktioniert und wir wollen es doch rocken. Was können wir gemeinsam überlegen, wie kriegen wir es hin? Wie kann ich dir helfen, damit du einen besseren Job machen kannst? Besser im Sinne von, dass das Projekt einfach geil wird. Was brauchst du von mir, damit du bestmöglich arbeiten kannst? Das ist übrigens eine geile Frage.
Mhm.
Ja, auch für so einen Banker.
Ja. Ja,
je nachdem, wer natürlich da sitzt. Wenn da jemand sitzt, der dich sieht und mit Anzug und so ein bisschen so distanziert ist, musst du mit diesen Menschen natürlich anders sprechen als jetzt ein Dude, der in unserem Alter ist, der vielleicht auch mal auf ein Konzert geht.
Mhm.
Das ist nämlich auch so eine Sache, die ist mir aufgefallen. Einmal hatte ich in Dortmund einen Vortrag bei, das war so eine Business School, also eine ganz renommierte, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Das war so ein Studiengang. Naja, auf jeden Fall saßen da so 200, 300 Menschen aus von Firmen aus der Region, also NRW, also ja, mittelständische Unternehmen, und da waren so aus dem, ja, aus der Führungsetage, aber eben auch so von HR-Bereichen, und aber alle im Anzug und alle sehr seriös wirkend und alle auch so ein bisschen älter als ich. Und ich bin da auf die Bühne gegangen, und das war, ich weiß noch, zu der Zeit, als Dortmund, es war ja in NRW, Dortmund gerade einen neuen Trainer bekommen hat. Ich glaube, es wurde so auf dem Weg dahin, wurde, glaube ich, weiß nicht mehr genau, Jürgen Klopp ist entweder zu Dortmund gekommen oder er ging gerade irgendwie so. Und dann habe ich das Thema so aufgegriffen, bin so auf die Bühne und so, hey Leute, habt ihr schon gehört? Jürgen Klopp ist gerade weg oder gekommen, ich weiß nicht mehr. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, auch viel über die Musik und über mein Leben, über Erfolg, über das, was so wichtig ist. Und dann kam am Ende jemand zu mir, der war sicherlich schon Ende 50, Anfang 60, im Anzug, wirklich wie aus dem Katalog. So ein typischer, so eine Respektsperson. Kam zu mir, hat gesagt, hey Lars, ich bin der Stefan. Geiler Vortrag, ich spiele ja auch Schlagzeug. Und dann hat er mir eine halbe Stunde gefühlt erzählt, wie er mit welcher Musik er aufgewachsen ist und dass er in der Band spielt und dass sie auch mal hin und wieder Auftritte haben und dass Rock'n'Roll ja so sein Ding ist. Und du hast richtig gemerkt, wie die Schale von diesem Menschen mal für einen kurzen Moment zerbrochen ist und er Mensch war und nicht Geschäftsführer einer Firma mit 200 Angestellten. Weil er in diesem Augenblick menschlich abgeholt wurde von mir. Gar nicht bewusst, aber so war es einfach. Und wir dürfen halt nie vergessen, dass auf der anderen Seite immer auch ein Mensch sitzt. Nicht nur der Bankberater. Der Bankberater ist auch ein Mensch.
Ja, absolut.
und der hat auch Hobbys und der findet auch Dinge geil, und auch der geht nach Hause und guckt sich eine neue Netflix-Serie an. Das darf man halt nie vergessen.
Ja. Was ich auch gelernt habe und was ich total wichtig finde, weil ich weiß, was das bei dem anderen auslöst, diesen Menschen jetzt, gehe ich mal wieder zurück zu den Banken, da, wo diese Emotion, ne, erzeugt wird und wo dann die Bankerin, der Banker, der beste Freund, die beste Freundin ist, das denen auch wirklich mal wiederzuspiegeln. Was für einen geilen Job die da machen und was das auch für den Gründer, die Gründende bedeutet. Weil sie sind ja Teil auf dem Weg der Traumerfüllung. Das einfach mal wiederzuspiegeln und einfach zu sagen, hey, das ist richtig, richtig gut und das ist auch nicht gewöhnlich, was du hier tust. Mhm. Das kann ich natürlich als Neutraler besser sagen, weil ich auch viele, viele andere Banker kenne. Und das finde ich immer wichtig, dass das Gegenüber das dann auch mal hört. Ich war heute, ich bin mit dem Zug zu dir gekommen und ich hatte letztes Jahr, da hatten wir schon kurz drüber gesprochen, total viel, ich sag mal, Glück Pech mit den Zügen, viel Ausfälle und so weiter. Und dieses Jahr war bisher alles super. Und jetzt war schon so, ich bin aufgewacht, gucke aufs Handy und weil blinkt auf, ne, von DB-App, ja, hier hat irgendwie Verspätung, weil irgendwie technische Überprüfung am Zug. Da weißt du ja auch nie, fährt der Zug überhaupt, und dachte schon, okay. Und eine Erkenntnis war schon mal, ich habe mich zurückerinnert, wie habe ich da letztes Jahr drauf reagiert? Frust, Wut, ist ja klar, dass mir das passiert. Ne? Gerade an so einem wichtigen Tag passiert mir das, das ist ja völlig klar.
Stress.
Jetzt war ganz gechillt. Ich so, ja, okay, gut. Nicole Jukic, nur durch sie kenne ich ja auch dich, hat für mich den Satz geprägt, ist doch cool, hast du geschenkte Zeit. Wenn sowas passiert oder wenn auch mein Termin ausfällt, weil es kam noch direkt hinterher. Ich hätte Mittwoch einen Termin gehabt, da ist der Gesprächspartner krank, fällt aus, geschenkte Zeit. Naja, auf jeden Fall, ich gut drauf, Kaffee gekocht, wusste, okay, kann vielleicht noch ein bisschen länger rumdüdeln, mich hier drauf vorbereiten auf den Vortrag, bin trotzdem rechtzeitig losgegangen und bin an einem Optiker vorbeigekommen. Und ich habe dir ja gerade gesagt, ich wechsle mal meine Brille, weil im Zuge der für mich aufkommenden Selbstliebe, das war ja so mit meiner größte oder ist immer noch wahrscheinlich mit meiner größte Challenge seit letztem Jahr, habe ich mir unter anderem gesagt, ich kümmere mich mehr um meine Gesundheit. Ich bin 5 Jahre lang oder wahrscheinlich 10 Jahre lang mit einer Brille rumgelaufen, wo die Gläserstärke schon gar nicht mehr cool war. Was dazu führte, ich konnte abends nur noch ganz schlecht sehen. Dann habe ich einen neuen Rechner bekommen, der jetzt kleiner ist. Da konnte ich schon fast überhaupt nichts mehr drauf sehen. Und ich habe dann gesagt, pass mal auf, ich gehe zum Optiker, lass mir neue Brille geben, habe mich da beraten lassen. Der hat mir dann 2 Brillen gegeben, hat gesagt, Sie brauchen eine Arbeitsplatzbrille. Konnte ich nichts mit anfangen, ich bin nie mit auseinandergesetzt. Er sagt, das ist total gut, da können Sie dann, ne, wenn Sie auf dem Bildschirm gucken, auf dieser Distanz, und wenn Sie können, aber wenn Sie dann noch was lesen, ne, das ist optimal, die Gläser sind besonders geschliffen, dass es für die kurze Distanz und für die etwas weitere Distanz, aber nicht in die Ferne. Und für meine Augen genau das Richtige. Habe ich gedacht, wow, geil, cool. Habe ich gemacht. Und das ist wirklich game-changing, diese Brille jetzt. Weil ich kann wirklich wieder richtig, richtig gut lesen, so oft auf diese kurze Entfernung. Und dann habe ich mir gedacht, ich sag ihm das heute einfach mal. Und ich hatte einfach jetzt diese Zeit, weil der Zug ja später gefahren ist, bin ich einfach reingegangen und habe ihm das gesagt. Und der hat sich so gefreut.
Ja.
Also unfassbar.
Ja, also so, ich bin ja eh ein Freund davon, Komplimente zu verteilen und das nicht für sich zu behalten, sondern ja, das laut auszusprechen. Hey, geil, das, was du da gemacht hast, das war mega. Danke dir. Also
ja, ich habe mich das vor einem Jahr aber wahrscheinlich noch gar nicht getraut.
Ja, weil...
Genau wie, Entschuldigung, aber dich zu fragen, ob du in meinen Podcast kommen möchtest, hätte ich mich vor einem Jahr 100% nicht getraut. Es war dann der Satz, habe ich dir ja schon mal gesagt, der bei Das bescheuerte Herz...
Wenn du nicht fragst, heißt die Antwort immer nein.
Genau. Und ja. Ich meine, das ist ja so ein simpler Satz. Ich meine, der ist super, also der ist Hammer, der Satz. Aber an sich ist das ja völlig logisch, ne? Aber ich habe da vorher nie drüber nachgedacht. Und es hat auch keiner irgendwie geschafft, dieses Selbstvertrauen in mir zu wecken, einfach mal nachzufragen und dann zu sagen, ja, okay, Lars Ahmed ist auch nur ein Mensch.
Ja.
Ja. Ja, aber man hat ja da dann nochmal die, ne, für mich bist du klar, geile Bücher geschrieben und
aber Jay-Z ist auch nur ein Mensch. Und Barack Obama auch.
Ja, absolut.
Und der Dalai Lama auch. Und jeder Mensch, auch der Papst, ist nur ein Mensch. Wenn du dir mal überlegst, auch der Papst hat eine Versicherungsnummer.
Mhm.
Und auch der neue Papst war vor einem halben Jahr, ist dann noch in den Supermarkt gegangen und hat sich da seine Pommes gekauft. Gut, jetzt nicht mehr. Aber das ist so, wir müssen aufhören, Menschen auf ein Podest zu stellen und zu glauben, nur weil sie im Außen was auch immer erreicht haben, sind sie besser. Nein, sind sie nicht. Punkt.
Ja, absolut.
Ja, wir sind alle nur Menschen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. So. Und wir sind vielleicht anders aufgewachsen. Wir kommen aus anderen Gegenden der Welt, aber im Kern kommen wir auf die Welt, um uns auszudrücken. Wir haben diese Lebenszeit. 80, 90 Jahre. Was machen wir jetzt damit? Das ist eigentlich die Kernfrage. Was machst du mit der Zeit, die dir geschenkt wurde auf dieser Welt? So, bist du bereit, irgendwie ins Wasser zu springen und loszuschwimmen und was Geiles zu erleben? Oder nicht? Und wenn du sagst, nee, ich bin nicht dafür bereit, super. Such dir ein ruhiges Leben, lass dich irgendwo anstellen, ohne Wertung.
Mhm.
Hab ein ruhiges Leben und sei jeden Tag dankbar für dein Leben. Oder du willst ins Wasser springen und willst gucken, wie komme ich denn jetzt mit den Mitteln, die ich habe, auf diese große Insel da drüben? So. Und dann schwimm los. Darum geht's. Finde heraus, wer du bist und finde heraus, was dich von innen erfüllt. Welche Tätigkeit dir so viel Energie gibt, allein durchs Machen, dass du schon wieder Bock hast, morgen aufzustehen. So. Im Kern ist das unser Leben.
Ja, absolut. Wollte mal kurz zurückkommen auf einen Satz, den du gesagt hast, dass du gesagt hast, ne, man braucht immer Verbündete im Leben und einfach mal zu fragen, was brauchst du, um dieses und jenes dann, dass dieses und jenes realisiert werden kann. Das ist auch im Bankgespräch eine total gute Frage, ganz am Ende, weil die meisten Bankgespräche enden so, ja, gibt's noch irgendwie Fragen? Und viele empfinden so den Druck, weil man es ja auch immer hört bei so Ratgebern für Vorstellungsgespräche und so, man muss immer noch mal eine Frage stellen, ne, und sich dafür interessieren. Und wenn man denen nachgehen möchte, empfehle ich, klar, wenn man wirklich Fragen hat, die natürlich alle Fragen offen zu stellen. Und eine sehr gute und berechtigte Frage ist, wenn der Banker, die Bankerin sich noch nicht klar committed hat, ja, ich kann mir das vorstellen, sie zu begleiten, oder ich kann es mir eben nicht vorstellen, sie zu begleiten. Also wenn er sie schwammig ist, wirklich genau diese Frage zu stellen. Was brauchen Sie denn noch, um eine Entscheidung zu treffen? Weil letztendlich, wenn Sie durch unsere Beratung gehen, dann hat die Bank alle Unterlagen im Normalfall, sagen wir mal 99% aller Unterlagen, die sie braucht, um eine Entscheidung zu treffen. Also es kann eigentlich an nichts mehr fehlen. Und die Bank hat die Unterlagen ja auch vorher, ne? Sie kann sich darauf vorbereiten. Klar, dann muss noch ein Abgleich stattfinden mit dem, was steht da geschrieben. Findet sich das auch im Gespräch wieder, in der Person jetzt beispielsweise. Aber im Normalfall, und da auch wieder die Anführungsstrichen guten Banker, machen das. Die sagen direkt nach dem Gespräch, ja, finde ich richtig, richtig geil. Wir begleiten sie super gerne dabei.
Ja, Ehrlichkeit. Ne? Also so, es ist ja auch okay, die Leute dürfen ja auch Nein sagen.
Na, absolut, absolut.
Das ist ja ihr gutes Recht. Ja, also so, ich finde auch nicht alles toll.
Ja, absolut.
Und Klarheit ist halt das A und O. Klarheit, ein klares Nein ist so viel besser als ein Vielleicht, weil man sich nicht traut, eine Absage ins Gesicht direkt zu vermitteln. Und dann verstecken sich viele in so vielleicht, mal gucken, interessant, aber mal sehen, lassen Sie uns in Kontakt bleiben, vielleicht mal in 2 Wochen nochmal melden und so.
Habe ich auch lang genug gemacht.
Genau. So, und dann sitzt du dann da und bist eigentlich, ja, gehst aus dem Termin raus und weißt eigentlich gar nichts. Ja, war das jetzt ein Ja oder Nein? Oder was denkst du, wie interpretierst du es jetzt?
Ja. Hast aber noch so ein bisschen diese Hoffnung, ne, weil es ja kein klares Nein war, weil es keine Klarheit gibt.
Genau.
Und wenn du dann gutes Mindset hast, denkst du ja immer noch, okay, ja gut, kann ich vielleicht noch überzeugen und so. Und was dann wirklich schade ist, wenn es nämlich genau der Fall ist, dann kommen auf einmal Ablehnungsgründe jetzt wieder im Finanzierungsprozess, wo man sich denkt, ja gut, aber es war doch schon eigentlich vor dem ersten Gespräch war doch klar, dass das nicht erfüllt werden kann oder dass das nicht gegeben ist. Also hätte man auch direkt absagen können.
Genau, vor allem muss man dann auch gucken, ist das jetzt nur so ein Alibi-Gespräch? So nach dem Motto, ich lade dich mal ein, aber ich weiß im Prinzip vorher schon, dass ich dir eine Absage gebe.
Mhm.
Oder war dann ein ernsthaftes Interesse da? Also, ja. Also, das geht mir jetzt in meinem Bereich oft so, dass so Menschen auch einfach nur mal quatschen wollen, ohne eine echte Entscheidung treffen zu möchten.
Ja.
Zu treffen.
Man muss ja gerade lachen. Das hattest du mir, als wir dann über das Coaching gesprochen haben. Weil ich hatte dich ja erst zum Podcast angefragt. Dann hast du ja irgendwie kurze Zeit später kundgetan, dass du mal wieder Bock hast, Leute zu coachen. Und daraufhin hatte ich mich ja gemeldet, habe gesagt, habe ich auch Bock drauf. Dann haben wir ein Telefonat geführt. Und dann hast du den Satz gesagt. Ich habe den ehrlich gesagt erst gar nicht so richtig verstanden. Also vielleicht auch, warum du den gesagt hast. Du hast gesagt, ja, aber ich möchte nicht, dass man einfach mit mir rumhängen möchte. Mein erster Impuls war, ich möchte aber gerne mit dir rumhängen, aber ich habe natürlich, ein Interesse.
Nee, das ist schon klar. Also so, ich denke mir halt nur, das ist ja alles Lebenszeit. Und wir wollen doch irgendwie am Ende sagen, hey, wir haben ja was geschafft.
Ja.
Egal, was es ist. Ja, und klar können wir rumhängen und können Espresso trinken und oder ein Bierchen oder was auch immer. Aber du willst doch in diesem halben Jahr oder am Ende sagen können, geil, ich habe jetzt das Manuskript von meinem Buch fertig, weil der Lars mir einfach in den Arsch getreten hat oder gesagt hat, ja, das ist noch nicht so geil oder da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Und jetzt habe ich endlich, verdammt, dieses 250-seitige Manuskript. Ob das jetzt perfekt ist oder nicht, spielt gar keine Rolle, aber ich habe es jetzt endlich mal geschafft, was ich die 10 Jahre vorher immer wieder verschoben habe, weil ich gedacht habe, ja, ich weiß nicht wie und ich bin nicht gut genug, bla bla bla. Mhm. Aber jetzt habe ich es hinbekommen, weil ich einen klaren Rahmen hatte. 6 Monate, es gibt einen Beginn und es gibt ein Ende und so. Und jetzt habe ich es geschafft. Man kann natürlich in diesen 6 Monaten auch einfach nur gemeinsam rumhängen. Aber ich glaube, dann ist am Ende so ein gewisser Frustfaktor da. Ja, aber was habe ich denn jetzt in der Hand?
Ja.
Ne? Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, also ich will schon, dass die Leute, die zu mir ins Coaching kommen, Bock haben, nach diesem halben Jahr, Zeitspanne XY, ist völlig egal, dass mein Leben dann besser ist als vorher. Weil sonst muss man nicht ins Coaching gehen. Und jeder hat ein anderes Projekt und jeder hat andere Bedürfnisse und so weiter. Aber deswegen machen wir es doch. Und ich meine, für mich ist es natürlich total easy, wenn Leute kommen und sagen, ich möchte einfach nur rumhängen mit dir. Ja, okay, können wir machen. Wenn das die Art ist, wie du dein Leben leben möchtest, einfach nur rumzuhängen und nichts gebacken zu kriegen, fair enough. Aber ich habe doch einen anderen Anspruch. Ich will doch irgendwie, dass nach einem halben Jahr du sagst, geil, ich habe jetzt endlich diese eine Hürde überwunden, die ich irgendwie 10 Jahre nicht geschafft habe.
Ja.
Deswegen habe ich es nur gesagt. So, ich will nur Klarheit schaffen. Hier sind wir wieder bei der Klarheit.
Ja. Nee, ich fand das nur witzig, weil für mich halt klar war. Ne, deswegen, aber offensichtlich hast du ja vielleicht, weiß ich nicht, im Vorfeld andere Erfahrungen mal gemacht.
Nee, ich denke mir einfach nur, okay, aus meiner Sicht, aber vielleicht ist es auch ein Fehler. Vielleicht bin ich da auch zu streng. Ja, weil wenn ich mir denke, okay, wenn ich jetzt ein Coaching buchen würde bei einem anderen Menschen, dann habe ich doch einen Grund, warum ich das mache.
Absolut, ja, natürlich.
Aber jeder Mensch ist anders. Mhm. Und jeder Mensch hat andere Bedürfnisse und jeder Mensch hat andere Träume. Deswegen ist der Satz von mir vielleicht gar nicht richtig.
Ja, geht, glaube ich, kein richtig oder falsch. Ich fand ihn auch nur witzig. Also ich, in der Sinne fand ich es halt witzig.
Ich finde ihn richtig, aber vielleicht auch nur aus meiner Perspektive. Vielleicht muss ich ihn auch gar nicht sagen. Vielleicht kann man ihn auch einfach nur im Raum stehen lassen.
Also. Ja, vielleicht könnte man das auch psychologisch sagen. Ich bin kein Psychologe, aber wenn ich drauf anspringe, vielleicht habe ich mich ja ertappt gefühlt. Nein, aber wir haben ja klar besprochen, was...
Völlig klar. Ich frage mich nur, ob, also jetzt, wo wir nochmal drüber nachdenken gemeinsam, ob der wirklich Sinn macht, der Satz. Weil eigentlich könnte es mir doch egal sein. Wenn nicht egal im Sinne von, ja, mir ist doch alles egal, was in der Welt passiert, sondern vielleicht sind ja Träume oder die Bedürfnisse des anderen Menschen einfach andere als meine. Vielleicht will jemand einfach nur für ein halbes Jahr mal jemanden an seiner Seite haben, mit dem er wie in der Therapie oder wie in einem Gesprächscoaching quatschen kann. Ich habe zum Beispiel ja auch eine Coachin, mit der ich regelmäßig einfach nur quatsche. Also diese klassische Gesprächstherapie.
Mhm.
Und was mache ich denn mit ihr? Ich bespreche mit ihr mein Leben. Dinge, die mir gerade so passiert sind. Und dann ordnen wir die ein bisschen ein und dann gucken wir, gibt's da vielleicht eine Lösung oder da nicht. Aber am Ende hänge ich einfach nur mit ihr rum. Am Telefon.
Mhm.
Oder vorm Bildschirm. Deswegen habe ich gerade nur live gedacht, war dieser Satz vielleicht von mir gar nicht so hilfreich. Weil vielleicht hilft es ja einem Menschen, einfach nur mit mir abzuhängen und zu quatschen. Genauso wie es mir hilft, mit meiner Therapeutin einfach nur zu quatschen.
Ich habe diesen Satz tatsächlich jetzt kürzlich gehört, also in dem Fall über mich. Ich habe da jetzt kein professionelles Coaching mit ihr, aber sie hat gesagt, ey, das tut einfach immer gut. Wenn wir uns einfach 2 Stunden treffen, dann geht's mir danach besser.
Deswegen machst du ja auch, was du machst mit deinen Klienten. Die kommen ja zu dir nicht ohne Grund, denn sie fühlen sich bei dir wohl, dass du sie begleitest in diesem Prozess. In diesem Prozess.
Ja. Vielleicht ist es von daher, also wie gesagt, ich fand es ja auch nur witzig, deswegen hatte ich das mal erwähnt, weil ich auch so einen Tick natürlich hatte. Nee, ich möchte auch gerne mit dir abhängen, weil ich hätte jetzt niemanden anders gefragt, tatsächlich, der mir jetzt einfällt, kannst du mich dabei unterstützen, das Buch zu schreiben? Mir wäre überhaupt niemand anderes eingefallen.
Ich habe natürlich auch manchmal so tagesformabhängig, versuche ich so künstliche Hürden aufzubauen, um mal so zu gucken, ob der Gegenüber drüber springt oder ob der sagt, ah, okay, nee.
Dann nicht.
Dann nicht. Also so, also ich, ja. Aber ja, interessant, dass dieser Satz hängen geblieben ist bei dir, ja. Und das ist ja das Spannende. Du sagst was zu 10 Menschen und bei jedem bleibt ein anderer Satz hängen.
Ja.
Ne? Also je nachdem, wo du gerade bist, wo du abgeholt wirst, wo deine Bedürfnisse sind. Und deswegen macht es ja auch so Spaß, mit Menschen zu arbeiten, weil halt jeder unterschiedlich ist und jeder hat einen anderen Blick auf die Welt und jeder bringt ein anderes Thema mit. Macht einfach Spaß.
Ja, absolut. Mir ist noch ein anderer Satz tatsächlich hängen geblieben, was ich auch sehr witzig fand. Das war ganz am Ende, als wir uns quasi einig waren, dann du gesagt hast, das wollte ich jetzt gar nicht sagen, das fällt mir jetzt gerade ein, dass du gesagt hast, ja, lass uns doch mal eine Nacht drüber schlafen. Da wollte ich erst sagen, hä, nee, brauche ich nicht. Aber hab dann gedacht, okay, vielleicht brauchst du es, deswegen habe ich es erstmal nicht gesagt. Und da habe ich noch gesagt, ach so, was kostet denn das Ganze? Und da haben wir darüber noch gesprochen. Und ich meinte so, ist das in einer Summe zu zahlen oder zahlen wir das irgendwie monatlich oder so? Und hast du erstmal gesagt, ah krass, die Frage hat mir noch keiner gestellt. Ich sagte, okay.
Ich erinnere mich, ja.
Und dann sagtest du, ja nee, normalerweise in einer Summe. Und habe ich wirklich nur aus Spaß gesagt, oh, brauchst du Geld? Und habe dann auch gesagt, weil ich da merkte, bei dir war irgendwie so eine kurze Pause, weil du vielleicht jetzt auch nicht wusstest, wir kannten uns ja noch nicht wirklich, da habe ich noch zu dir gesagt, nee, wenn Gründer das zu mir sagen und Unternehmer, brauchen die meistens Geld, haben sie irgendwie Liquiditätsprobleme, deswegen hatte ich nur aus Spaß gesagt. Und da hast du aber total cool gesagt, warum du das so handhabst und auch gerne so handhaben möchtest. Hast du gesagt, wir können es auch anders machen, aber und das fand ich total nachvollziehbar. Du hast gesagt, wenn das einmal bezahlt ist, dann steht dieses Thema Geld nicht mehr im Raum. Das fand ich total nachvollziehbar. Und da habe ich gedacht, eigentlich müsste ich das auch einführen. Dann geht es nicht irgendwie darum, hier, dann nochmal, hier, guck mal, hast jetzt deine Monatsrechnung nicht bezahlt oder bezahlt. Und dann kann man sich voll und ganz auf das konzentrieren, worum es gehen soll.
Klarheit.
Klarheit,
das ist das, was wir vorhin schon hatten. Also, wenn die Dinge auf dem Tisch liegen, es gibt keine Klauseln und nichts Kleingedrucktes, sondern 3 Punkte, ganz klar, ABC, und dann sind die fertig abgehakt. Dann, das ist wie wenn du einen Vertrag machst. Ein Vertrag macht man, um sich zu vertragen. Ja, also das Wort sagt's ja schon. Wenn du keinen Vertrag machst, egal bei was, sondern so nach dem Motto, ja, läuft schon, machen wir schon irgendwie, ja, lass da jetzt mal keinen Stress machen, lass da mal die gute Stimmung nicht jetzt kaputt machen. So, ja, aber wenn du ein wichtiges Projekt hast, und du setzt gewisse Dinge nicht vertraglich fest, dann, und du streitest dich in einem halben Jahr, sind immer Dinge unausgesprochen im Raum. Wenn du es aber einmal machst und das Ding weg ist, dann ist klar. Und genauso ist es da auch. Also, ja.
Ja, ich fand das super plausibel.
Das Interessante ist, aus der Coaching-Sicht ist es völlig klar. Also so die Coaches, die ich kenne, die Coachin, die ich kenne, ist völlig klar. Aus deiner Sicht, weil du in einem anderen Bereich bist, unklar. Und auch hier wieder nur weil es für einen selbst klar ist, heißt es noch lange nicht, dass es für den anderen auch sein muss. Egal in welchem Bereich. Also, wenn du über Jay-Z redest und für dich ist es klar, muss das für mich noch lange nicht klar sein. Wenn ich über Buchveröffentlichungen rede und das ist für mich klar, muss das für dich noch lange nicht klar sein. Deswegen muss man immer sich fragen, egal bei was, ist das, was ich gerade sage, für jeden verständlich? Oder ist das jetzt Nerd-Talk?
Mhm.
Ist es nur für meine Bubble verständlich? Was muss ich erklären? Was nicht? Man muss auch nicht alles erklären. Ja.
Ja. Wobei, ergänzend und auch, wenn man jetzt beispielsweise über Jay-Z spricht, verbindest du womöglich was anderes mit Jay-Z, als ich mit Jay-Z verbinde.
Genau.
Also ich habe total natürlich den Vergleich, auf den das jetzt sich bezieht in dem Buch, habe ich für mich natürlich verstanden, wie er gemeint war. Ich für mich hätte jetzt den Vergleich nicht gezogen, weil ich wenig Beziehung zu Musik von Jay-Z beispielsweise habe. Ich mag total den Satz, den du immer zitierst von ihm, dass im Studio muss man Künstler sein, außerhalb vom Studio Geschäftsmann, finde ich richtig geil.
Und du darfst kein Geschäftsmann im Studio sein.
Ja, genau. Ja. Das finde ich richtig geil. Aber ansonsten, musikalisch habe ich wenig Bezug zu ihm.
Mhm.
Das Einzige, was mir sofort einfällt, ist Dead Presidents.
Ja, ja.
Weil die Platte habe ich in einem Secondhand-Laden am Gardasee gefunden.
Mhm.
Hammer.
Ja, ja. DJ Premier.
Ja.
An den Beats.
Genau. Mega cool.
Um wieder zu den Nerds zu kommen.
Ja. Wollen wir noch mal kurz zu deinem Buch kommen? Was heißt kurz?
Ja, wenn du magst.
Coming Home.
Mhm.
Du hast es mir ja freundlicherweise vorher zum Lesen gegeben. Also erstmal danke dafür.
Ja, gerne, gerne.
Vertrauensding, sowas rauszuschicken. Ich hatte ja jetzt nicht so viel Zeit, es zu lesen, weil, wann hast du mir geschickt? Ich glaube, Donnerstag irgendwie. Wir haben jetzt Montag. Und ich habe dann an dem Tag noch, aber weil ich ja immer so neugierig bin und du es mir geschickt hattest, habe ich mal direkt reingelesen.
Mhm.
Inhaltsverzeichnis hast du davor schon gepostet. Da hatte ich mich schon mal orientiert dran und zu gucken, wo lese ich denn jetzt als erstes rein? Ich bin zwar kein Fan davon, irgendwo mitten reinzulesen, habe aber erstmal gemacht, bin ich glaube zum Kapitel Orientierung. Mhm. Weil ich mich ja selber in so einer Orientierungsphase befinde seit letztem Jahr. Ich dachte, das ist so das Erste, was ich gelese. Hat mich total gecatcht. Dann war ich anderthalb Tage auf Termin. War unter anderem beim Seminar von Dieter Lange.
Mhm.
Fand ich auch sehr cool, das Seminar. Und dann habe ich gesagt, jetzt aber in Vorbereitung hier auf diese Podcast-Folge fange ich von vorne an zu lesen, das Buch. Und ich wusste ja schon in etwa, um was es geht. Ich sag gleich was dazu. Was würdest du denn sagen? Was sollte jemand, der das Buch lesen möchte, oder was sollte das Warum für denjenigen sein, warum er dieses Buch lesen sollte?
Gute Frage.
Mike Tropp, das war er, der erste Teil von Unternehmer Jam Session featuring Lars Ament auf einen Krümelkaffee mit Lars Ament. Das sollte ursprünglich der Podcast-Titel sein. Vielleicht mache ich es auch noch so. Ich habe diesen Gag allerdings großartig vermasselt. Ich habe mir extra, als ich zu Lars gefahren bin, bin ich noch ins Teegut gejumpt und habe ein neues Glas Krümelkaffee besorgt, weil ich in Anspielung auf seinen Podcast auf einen Espresso mit Lars Ament wollte ich ihm Krümelkaffee mitbringen, um ihn einen Krümelkaffee zu kredenzen. Erklärte Gags, selten geil, auch so vielleicht gar nicht so lustig. Ich fand es lustig, wie auch immer. Ich habe es vermasselt. Ich hoffe aber und bin mir sicher, ihr konntet euch jetzt aus dem ersten Teil des Real Talks jede Menge Impulse herausziehen und freut euch genauso wie ich auf den zweiten Teil, der nächsten Freitag am 4.7. kommt. Dann geht es stärker um das Buch Coming Home. Könnt ihr euch schon vorbestellen. Link findet ihr in den Shownotes. Am 1.7. erscheint es dann. Könnt ihr es noch rechtzeitig lesen vor dem zweiten Teil Unternehmer-Jam-Session mit Lars Ament und einen dritten Teil gibt es dann vermutlich in der Woche drauf, bin ich mir noch nicht ganz sicher.
Dort geht es dann um die Lieblingsvinyls von uns beiden. Und ich hatte schon im Intro gespoilert, auch das wird noch einmal fortgesetzt. Das soll's an dieser, nein, noch nicht ganz. Ich muss noch eine Berichtigung machen. Und zwar habe ich nachgeschaut, wie dieser Film heißt, auf den ich kurz eingegangen bin, wo irgendwie eine Fangemeinde zwingt, ein Autor das Buch zu schreiben. Es ist nicht Carrie, es ist Misery, heißt der Film. Also, in meiner Erinnerung, ich konnte mir ja schon den Filmtitel nicht richtig merken, aber in meiner Erinnerung war der Film ganz cool. Findet's heraus. Das soll's an dieser Stelle gewesen sein. Ich bin draußen, wie der neue Lars Ament-Kalender für 2026 heißt, wie sein Buch Coming Home, bedeutet auch für all die Fans des It's All Goodies-Kalender, gibt es nicht mehr. 2025 gab es ihn zum letzten Mal, aber die gute Nachricht, ab nächstem Jahr gibt es den Coming Home Kalender und wer weiß, was dann 2027 kommt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächsten Freitag wiederhören, wenn es heißt Reese Friday, neue Folge Unternehmer Jam Session, dann der zweite Teil mit Lars Ament. Bis dahin, kommt gut durch die Zeit. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dir diese Podcast-Folge bis zum Ende angehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, dann würdest du mir einen riesigen Gefallen tun, wenn du deinen Freunden, deiner Freundin, Eltern, deiner Tante, deiner Großmutter, wem auch immer, von diesem Podcast erzählst, dass diese auch in den Genuss kommen, diesen zu hören. Und dass du den Podcast auf der Podcast-App deiner Wahl bitte abonnierst, ihm folgst, um somit keine weitere Folge zu verpassen. Und es wäre ganz, ganz lieb, wenn du mir eine Bewertung auf Apple oder bei Spotify hinterlässt. Wie gesagt, damit würdest du mir einen riesigen Gefallen tun. Wenn du Bedarf hast an Unterstützung bei der Finanzierung deiner Selbstständigkeit oder bei der Finanzierung eines zweiten Standortes oder der Expansion deines Unternehmens, kannst du dich sehr, sehr gerne an mich wenden unter tb@bex-ub.de oder du schaust einfach auf meiner Internetseite vorbei, www.bex-ub.de. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag, eine wundervolle Nacht, je nachdem, wann du diesen Podcast gehört hast und freue mich, wenn wir uns ganz bald wiederhören. Immer dran denken, ab jetzt, jeden Freitag ist Release Day.